Schönen guten Morgen und herzlich willkommen beim Brunch in Episode 3643 vom Podcast Insert Moin, founded by the grandfather of podcast, Manu Fritsch. Und heute dürfen dem Manu, der hier auch da ist, noch Basti und ich, Michi, beiwohnen. Hallo, schönen guten Morgen.
Hallo. Juhu, endlich sind wir alle mal wieder gleichzeitig im Land, oder? Das ist auch selten.
Das stimmt.
Deutschland ist das Land einfach. Hat die große Fusion der drei Podcaster, Basti, Michi und Manu, wieder vollzogen. Und wir können zurückblicken auf zwei erfolgreiche Review-Folgen für unsere Supporter, die in der letzten Woche gelaufen sind. Nämlich einmal Little Nightmares 3. Da haben Micha und Manu drüber gecastet. Und es gibt ein Skate-Review von Kuro und Manu. Ach so, so immer ganz viele 4 oder 5 Buchstabennamen. Das sind Spitznamen. Das zeichnet sie aus.
Ja, ich nenne es auch Los Wochos, die enttäuschende Woche bei Insert Moin. Nicht wegen den Cast, sondern weil wir von beiden Spielen enttäuscht waren, aber trotzdem Spielempfehlungen aussprechen konnten. Also Little Nightmares 3 ist Michas und meiner Meinung nach weit hinter den ersten beiden Teilen, auch wenn manche Reviews in Deutschland es anders sehen und tatsächlich sagen, der Koop macht es zum besten Little Nightmares. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Wir fanden es deutlich schwächer. Trotzdem lohnt es sich, da reinzugucken, wenn man die Serie mag. Und bei Skate ist halt so das Ding, Kuro und ich sind große Skate-Fans, also die Skate-Serie, die Alternative zu Tony Hawk. Und EA hat sich jetzt halt dazu entschieden, Skate 4 sozusagen rauszubringen, aber nicht als Skate 4, als klassische Singleplayer-Erfahrung, wie es die Vorgängerspiele waren, sondern als Free-to-Play-Spiel. Also es ist so ein bisschen die Fortnite-ifizierung vom Skatesport und das bringt halt auch sehr viel komische Sachen mit sich. Und die In-App-Purchases sind da das kleinste Problem. Das ist eher so ein bisschen dieses, in welche Richtung will dieses Ding gehen, wie viel Skate-Kultur ist da wirklich noch drin. Und ja, hört euch den Cast an, wir reden da sehr ausführlich drüber, was daran gut ist, warum man trotzdem sehr viel Spaß da drin haben kann, wenn man halt so ein bisschen damit klarkommt, dass man so Free-to-Play-Sachen und halt die Sachen, die da mitschwingen, vielleicht ein bisschen ausblenden muss, aber dafür ist es halt auch umsonst, ne? Dafür kann man es einfach spielen und muss nicht 60 Euro auf den Tisch legen. Das waren die zwei Folgen der Woche. Die könnt ihr natürlich hören, wenn ihr auf patreon.com/insertmoin ein Abo klickt. Liebe Grüße, tatsächlich hat uns einer geschrieben, oh, für die Skate-Folge mit Kuro und Manu, da schließe ich mal wieder ein Abo ab. Genau so geht's. Vielen Dank dafür. Und ihr bekommt dann Zugriff auf alle Folgen natürlich oder auf steady.page. Ich kann mich das nur nicht merken.
Steady.page/insertmoin.
Aber SteadyHQ geht wahrscheinlich auch immer noch. Und wenn ihr einen Zehner einwerft, habt ihr immer noch Zugriff auf das exklusive Shirt, was unser Illustrator Max jedes Jahr einmal für euch macht.
Das habe ich ja ganz stolz durch Japan getragen.
Dieses T-Shirt.
Ja. Das hat auch immer wieder Blicke auf sich geworfen und die Leute dachten aber, vermutlich ist es tatsächlich offiziell ein Nintendo-Merch oder so, keine Ahnung.
Aber bist du damit auch ins Nintendo-Land gegangen?
Nein, ich bin gar nicht in Nintendo Land gewesen. Ist mir viel zu mainstreamy und weird.
Ich habe mir das ablaufen.
Genau, lieber schöne Bahnstrecken in der Natur ablaufen und am Reisfeld entlang schlendern. Das war meine hauptsächliche Japan-Erfahrung. Und jede Menge Spiele kaufen. Wollt ihr kurz wissen, was ich alles gekauft habe? Wollen wir das kurz reinballern?
Basti, wir sagen jetzt einfach nein. Was macht er dann?
Er macht es trotzdem.
Ich mach's trotzdem, so ist es. Ich habe mir für Nintendo Switch gekauft, ein Spiel, das es hier in Europa gar nicht gibt. Da fährt man auf so einem Motorrad durch Japan und kann Sehenswürdigkeiten anfahren und kriegt dann quasi, ist auch eine kleine Adventure-Story drum gestrickt, ist komplett japanisch. Das heißt, das wird so ein Google Translate-Ding bei mir, wenn ich da jetzt reinschnuppern will. Aber mal sehen, vielleicht kann ich es auch irgendwann mal verstehen, wenn meine Japanisch-Verständnisse besser werden. Das ist ganz cool. Dann habe ich mir Lollipop Chainsaw Repop geholt für die Switch. Und witzigerweise, das gab es da super günstig, also gebraucht in diesen Hard-Offs. Hat, glaube ich, nur 10 oder 12 Euro gekostet, physikalisch. Ist sogar auf Englisch drauf, aber die Switch-Version ist eine Zumutung technisch. Bekommt jetzt aber ein kostenloses Switch 2 Upgrade. Das funktioniert dann auch wunderbar. Da freue ich mich schon drauf. Dann jede Menge Zugsimulationen, diese Real Pro Zugserie und nochmal hier Danger de Go und sowas alles. Dann ein Spiel, wo ich den Titel nicht kenne, aber da sind ein Dinosaurier drauf, ein Triceratops, ein Löwe, ein Tiger, ein Elefant und ein Mammut und das ist ein Beat'em-up und man spielt halt als diese Urzeitwesen gegeneinander und prügelt sich kaputt. Das ist auch super, da reinzugucken. dann habe ich mir Okami HD geholt, nur um dann zu sehen, dass es im E-Shop gerade sogar für 6 Euro gerade im Sale ist. Aber ja, ich habe jetzt Okami HD als physikalische Cartridge und so viel teurer war die auch nicht. Ich glaube auch 10 oder 12 Euro. Genau, auch die Version ist auf Englisch. Ganz viele Cartridge-Versionen, das vielleicht als kleine Konsumenteninfo da draußen. Also wenn ihr Sachen irgendwie über PlayAsia oder was weiß ich für andere Import-Shops, auch Amazon Japan funktioniert ja nach Deutschland, kauft. Ganz viele davon funktionieren dann auf Deutsch, Englisch und alles, wenn ihr die reinmacht in eure deutsche Switch, problemlos. Also selbst die japanischen Versionen. Airport Hero habe ich mir gekauft, da managt man einen Flughafen und sagt, wo die landen sollen und wo dann irgendwie entgegengenommen wird. Man übernimmt den kompletten Funk. Der Teil, der am Flugsimulator am wenigsten Spaß macht, ist hier japanisiert in Gameplay-Spaß umgesetzt. Da habe ich schon reingespielt, das ist echt cool, ist auch auf Englisch, gibt es aber auch auf Steam, wenn ihr das jetzt nicht für die Switch haben wollt. Oh Gott, wie hieß das nochmal? Das hier ist ein richtig cooles Jump'n'Run-Plattformer-Ding. Ich hole mal ganz kurz die Cartridge raus. Da steht nämlich der englische Titel drauf, wenn ich die finde. Rise and Ruin hat Game of the Year in Japan auch mehrfach gewonnen. So ein 2D-Plattformer, der mega süß ist und sehr gut funktioniert, auch sehr leicht spielbar ist. Und dazu noch jede Menge PlayStation 2 Zugsimulationen und PlayStation 1 Zugsimulationen und Memory Cards, weil ja bald die Superstation kommt. Ja, der Einkauf war groß, aber auch nicht so groß, dass ich irgendwelche Freibeträge überschritten hätte. Von daher hat sich alles ausgegangen. Es war sehr cool.
Ein großer Spielesammler, kann das sein?
Naja, ich habe ja hier ein ganzes Stockwerk voll mit Museumstechnik. Und geil. Ein bisschen ist in Japan aber auch meine Vision kaputt gegangen auf eine Art. Also so ein bisschen habe ich eine Sinnkrise gleichzeitig gehabt. Also ich bin ja fast wie so ein Gläubiger in diese Tempel der Hard-Offs gewandert. Das sind so diese Second-Hand-Thrift-Shops, wo die alles nochmal aufpolieren und schön machen und dann zu einem richtig günstigen Preis verkaufen. Und ich habe mir immer gesagt, ja, und du brauchst aber hier dein Museum und du musst irgendwie die besten Spiele für eine Plattform immer haben und jede Plattform griffbereit und auch jeden irgendwie für jede Generation den richtigen Fernseher im Haus haben und. Und das ist ja auch so. Und dann habe ich mir immer gedacht, ich tue der Menschheit damit einen Gefallen, weil wer weiß, so Spielepräservation und man muss sich ja auch noch erinnern können und einer muss doch davon berichten können. Aber in Wirklichkeit machen die das in Japan, in jeder Kleinstadt halt in diesem Hard-Off. Da steht das halt alles zu Spottpreisen einfach so rum und wird halt schon gemacht von professioneller Seite aus.
Das ist doch toll. Aber musst du doch frohlocken eigentlich.
Ja, genau. Aber gleichzeitig nimmt es mir halt hat so ein bisschen den Purpose ein bisschen zerstört.
Die Einzigartigkeit.
Ja. Also da ist natürlich, die haben einfach perfekte Büchereien sozusagen für alte Technik und die geben sich da viel Mühe, dass das klappt. Aber wer weiß, was damit noch alles in der Zukunft passiert und wofür es am Ende alles gut ist. Ich habe jedenfalls schöne Lücken und neue Spielerfahrungen für mich gesucht, damit ich mal was Neues erlebe. Abseits der abgetretenen Pfade von Remakes und anderen Dingen, die uns jetzt auch noch in dieser Episode beschäftigen werden. Denn ich habe mich bei den Games mit Final Fantasy Tactics Ivalice Chronicles beschäftigt. Das ist ein Remake von einem ganz alten PlayStation Tactics Spiel. Basti, du hast Chronos New Dawn gespielt und Manu hat Dreams of Another gespielt. Und natürlich reden wir danach auch noch in den News über die Pikmin-Kurzfilme oder Switch 2 Konsolen, die nicht mehr funktionieren, interessante Ubisoft-Sachen und. Basti, fang du doch mal an bei den Games mit Chronos, The New Dawn.
Ja, das mache ich sehr gerne. Es ist ja Oktober, ne? Es ist Zeit, in Horrorspiele abzutauchen. Ich habe tatsächlich nicht nur Chronos gespielt, das ist das nächste Spiel von Bloober Team, den polnischen Entwicklern, die auch das Silent Hill 2 Remake gemacht haben. Ich habe auch Silent Hill F passenderweise gespielt. Aber das bewahre ich mir, glaube ich, so ein bisschen für die kommenden Wochen auf, wenn ich da ein bisschen mehr gespielt habe. Aber trotzdem ist es vielleicht gar nicht so uninteressant, weil ich jetzt quasi dadurch, dass ich die so back-to-back zumindest angefangen habe, beide noch nicht durch, so ein bisschen Vergleiche ziehen kann. Gleich vorweg, ich war von Kronos richtig schwer begeistert. Ich bin ein richtiger Fan. Ich glaube, ich habe das jetzt so 5 Stunden gespielt und dachte mir so, das ist genau meine Art von Horrorspiel. Wenn man das gesehen hat, so die ersten Trailer, man dachte, ah, okay, jetzt nimmt sich Bloober Team halt Dead Space. Man sieht da jemanden in so einem fetten Raumanzug mit so einer Taucherglocke als Helm rumlaufen.
Bioshock-Style.
Nochmal?
Bioshock-Style.
Stimmt, so ein bisschen, ja, ja. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr seltsames Design, dieser Taucheranzug, sage ich mal. Aber die Ähnlichkeiten zu Dead Space werden oder sind da sehr schnell sehr deutlich, ja, und sehr klar geworden. Und so die Historie von Bloober, wenn man sich das so anguckt, was sie so für Spiele gemacht haben, ich finde die ja persönlich den Katalog so durchwachsen. Da sind tolle Spiele dabei. Ich mag auch sowas wie Layers of Fear, was eher so eine Art Walking Simulator mit Horroranstrich ist. Finde ich aber, hat mir damals richtig viel Spaß gemacht, aber es gibt auch so ein paar Spiele, wo man schon sagen kann, weiß ich nicht. Und deshalb wusste ich gar nicht, was ich jetzt von Kronos The New Dawn erwarten kann und sollte und ob sie einfach nur diese Dead Space-Formel sich schnappen und kopieren. Aber ich muss sagen, desto mehr ich dann abgetaucht bin, da merkt man schon, dass die sich da was ganz Eigenes überlegt haben. Also erstmal ganz kurz, ich will die Geschichte hier gar nicht groß breit treten, weil das ist so das große erste Mysterium. Du wachst quasi auf als die Reisende, die Person in diesem Taucheranzug, wirst in so einem Würfel, in so einem Science-Fiction-Würfel wachst du auf und wirst in die Welt entsandt, weil du eine nicht näher definierte Aufgabe hast. Und als allererstes sollst du jemanden, du bist von so einer Organisation beauftragt und quasi dein Vorgänger, der gescheitert ist bei dieser Mission, den sollst du finden. Und der ist irgendwo in dieser Welt. Du kommst dann aus diesem Würfel raus und befindest dich dann in Polen, in Krakau und merkst, da stimmt was nicht. Es ist sehr, sehr deutlich, dass wir uns hier quasi nach der Postapokalypse oder in der Postapokalypse befinden und die Welt halt eben nicht mehr ganz so fit ist, wie sie sein sollte. Und wenn man da rumläuft, alles ist bedrohlich, alles ist bedrückend, Nebel verhangen, menschenleer. Und ganz schnell merkt man dann auch, okay, da sind auch irgendwelche Monstrositäten unterwegs. Es ist eine Krankheit ausgebrochen. Es bildet sich so eine Biomasse aus Leichen. Menschenleichen, die sich dann auch stellenweise türmen und so zu eben so einem.
Wie einladend.
Ja, es ist wahnsinnig einladend. Das auf jeden Fall. Ich spiele das so ein bisschen mit Tropes. Also man muss schon sagen, nicht alles, was hier so bildlich gezeichnet wird, ist jetzt wahnsinnig neu. Aber rein von der Atmosphäre, ich weiß nicht, ich fand das gleich irgendwie spannend und packend. Und da hat auch geholfen, dass man am Anfang gar nicht so richtig weiß, was eigentlich los ist. Ich mag das ja, wenn du so auftauchst, aufwachst und keinen Schimmer hast. Und dir so nach und nach hier natürlich auch ganz klassisch durch irgendwelche Textnachrichten, irgendwelche oder irgendwelche Zeitungsausschnitte oder sowas, dir so Stück für Stück zusammenpuzzeln musst, was da eigentlich los ist. Und gerade das gepaart mit so einer dichten Atmosphäre, weiß ich nicht, das kriegt mich direkt. Weil ich gesagt habe, ne, der Vergleich zu Dead Space, der ist hier, glaube ich, ganz wichtig. Man merkt hier auch sehr schnell, das Spiel ist am Anfang sehr langsam. Also es passiert eigentlich gar nicht so sonderlich viel. Und auch so Auseinandersetzungen mit diesen Monstrositäten, das dauert eine ganze Weile, bis da wirklich mal ein bisschen mehr, sag ich mal, Action passiert. Und das zieht sich auch jetzt zumindest für die 5 Stunden, die ich gespielt habe, auch durch. Also es sind immer so kurze Peaks, die man hat, wo dann auch wirklich mal ein paar mehr Gegner auf einen zukommen. Aber sonst ist es sehr viel in Ruhe erkunden. Ab und an mal vielleicht 1, 2 Gegner ausschalten. Aber sonst ist es sehr vergleichsweise ruhig und baut mehr auf die Atmosphäre als auf irgendwie Action, was ich sehr begrüßenswert finde. Ich mag Dead Space total gerne, aber gerade so hinten raus wurde es mir dann meistens zu viel Action-Dampfwalze. Und hier hat es jetzt so den Anschein, dadurch, dass sie so niedrig anfangen, was so die Action-Schwelle angeht, dass sich das halt wirklich langsam und bedrohlich aufbaut. Und das mag ich. Und auch die Kämpfe. Und da wird jetzt das erste Mal, dass ich Silent Hill F so ein bisschen mit reinnehme. Von den beiden Spielen, die ich jetzt hier gespielt hatte, finde ich tatsächlich das Kampfsystem von Kronos richtig, richtig genial. Also es sieht aus wie Dead Space. Bedeutet, du hast diese Schulterperspektive und kachelst von da aus diese Monster, die auf dich zukommen, um. Aber man merkt auch hier, dass das Kampfsystem wesentlich bedächtiger und langsamer ist. Man ist noch ein bisschen weniger beweglich. Man kann sich weniger schnell irgendwie drehen und auf Dinge reagieren. Man muss da wirklich gut mit Positionierung etc. arbeiten. Und was ich ganz genial finde, ist, dass du deine Waffen, die du besitzt, du hast super wenige Ressourcen, super wenig Munition. Und was du da aber machen kannst, um quasi die wenige Munition, die du hast, auch wirklich auszukosten, du kannst Schüsse aufladen, damit du auch wirklich ein bisschen Schaden bei den Gegnern machst. Das Aufladen dauert aber Zeit. Und das macht dich quasi noch behäbiger. Du musst dir genau überlegen, okay, habe ich jetzt genug Zeit, um diesen Schuss aufzuladen, bevor der Gegner bei mir ist und Schaden machen kann. Und dieses Hin und Zurück und Überlegen und schnell reagieren, das finde ich total toll. Man könnte meinen, oh, das klingt aber auch so ein bisschen hakelig. Ist es aber das gar nicht.
Also klingt ein Resident Evil-esque, wenn du mich fragst. Da war ja auch zum Beispiel, wenn man dann später die Magnum gefunden hat, bis man dann die so mit beiden Händen hochgehoben hat, ist ja auch fast wie so ein Aufladen gewesen, bevor man dann den starken Schuss machen konnte.
Ja, ist vielleicht gar kein schlechter Vergleich. Also hier echt nochmal so auf 100 gedreht. Also ist noch alles ein bisschen langsamer. Das kann man nachher auch upgraden. Also es gibt auch so eine Upgrade-Mechanik. Aber es ist einfach sehr behäbig, aber es fühlt sich richtig an. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, oh, ich werde hier in ein Spiel geschmissen, das darauf gar nicht ausgelegt ist, sondern nee, es macht irgendwie alles Sinn. Also die Gegner sind langsam genug, dass ich darauf auch trotzdem noch irgendwie reagieren kann. Wenn ich Schaden nehme, und das passiert nicht so selten, dann verstehe ich auch, ah ja, okay, es war mein Fehler und weiß ich nicht. Das hat bei mir richtig, richtig toll geklickt. Und eine Mechanik, die hier noch dazu kommt, hier ist es nicht wie bei Dead Space, dass du irgendwie Gliedmaßen abschießen musst, sondern du hast einen zusätzlichen Stressfaktor, wenn in der Umgebung, wo der Kampf stattfindet und wo Monster auftauchen, bereits Leichen auf dem Boden liegen. Weil dann können diese Monstrositäten dahin laufen, können die anknuspern und werden dann stärker. Und das musst du vermeiden. Also du musst da schauen, dass eben entweder die Gegner nicht dazu kommen, daran rumzuknuspern, indem du denen rechtzeitig dann nochmal eine Kugel ins Gesicht drückst oder so. Oder du kannst diese Leichen verbrennen. Du hast so eine Art Flammenwerfer, ist so ein ganz kleiner Flammenschub, den du einmal so loslassen kannst. Und wenn dann eben diese Leichen in der Nähe sind, dann verbrennen die. Und damit vermeidest du, dass daran sich die anderen Gegner stärken können. Also du bist trotz der Behäbigkeit und trotzdem, dass du halt taktisch klug überlegen musst, auch immer so ein bisschen in Zugzwang, dass du halt richtig reagierst. Weil auch da die Ressource ist so knapp, dass du lange nicht irgendwie alle Leichen ausschalten kannst. Sondern hier wirst du einfach ein bisschen gezwungen, dann trotzdem aus dieser, okay, ich gehe erstmal weiter weg, ich flüchte erstmal, sondern du musst schon immer auch aktiv bleiben. Und das finde ich wahnsinnig gut. Das klappt richtig, richtig toll. Und gerade jetzt zu einem Silent Hill F, wie gesagt, da rede ich dann, glaube ich, das nächste Mal drüber, aber da hat bei mir das Kampfsystem leider so gar nicht geklickt. Das hat für mich nicht gepasst, weder zum Charakter noch zu den Bewegungen der Gegner, noch, dass ich an den Gegnern so nah dran sein kann. Und hier dachte ich mir so, nee, das passt genau auf das Spiel. Genau so, wie es sein soll. Und auch diese super knappe Ressourcen. Ich habe, glaube ich, noch kein Horrorspiel erlebt, wo ich wirklich nach jedem größeren Kampf am Ende mir dachte, okay, wie soll ich denn jetzt überleben? Ich habe gefühlt nur noch eine Kugel in meinem Magazin. Das ist immer so knapp bemessen, aber so on point, dass ich immer wahnsinnig Angst hatte, aber auch immer dachte, okay, es hat gerade noch so geklappt, ich habe überlebt und jetzt kann ich wieder Ressourcen sammeln und man bekommt dann noch wieder genug. Ich finde das
exakt meine Erfahrung von Resident Evil 1 Remake auf dem GameCube damals. Da hatte ich auch genau das, was du gerade so geschildert hast, war genau das, was ich immer im Kopf hatte. Dass das auch so nach den Endkämpfen dachte, oh Gott, wie soll das jetzt so weitergehen? Ich habe mich komplett leer geballert.
Ja, ja. Ja, es gibt's da auf jeden Fall auch. Aber so knapp wie hier in Kronos hatte ich das noch nie.
Also scheint die Balance ja sehr gut zu sein. Wie ist denn die Progression? Ist die auch so ein bisschen Castlevania-esque, so Metroidvania-esque, wie in Dead Space, auch da eine Parallele? Oder ist das jetzt linearer aufgebaut und man hat kein Backtracking oder Türen aufmachen oder sowas?
Nee, bis jetzt war es tatsächlich sehr linear. Du hast schon Türen, die du aufmachen musst, also auch so, was so Aufgaben anbelangt oder Rätsel. Du musst mal ein Zahlenschloss knacken, du musst mal Sicherungen einsetzen. Solche Geschichten gibt es ja auch. Aber es ist nicht, zumindest soweit ich bis jetzt gespielt habe, auf Backtracking ausgelegt. Also du kommst eigentlich nicht an die, also im minimalsten Sinne, dass du irgendwie noch mal kurz zurückgehen musst, aber nicht, du kommst wieder zurück an das Gebiet, in das Gebiet vom Anfang oder sowas. Das passiert hier eigentlich gar nicht. Mhm. Darauf ist es nicht ausgelegt. Und generell auch, wer irgendwie super Rätsel sucht, der ist ja auch, also auch ein Resident Evil hat natürlich jetzt nicht die Knallerrätsel, aber die sorgen da schon für Abwechslung. Bei Kronos, finde ich, ist das noch ein bisschen spärlicher. Das Einzige, was es so gibt, was ich entfernt als Rätsel bezeichnen würde, ist, du hast so Zeitanomalie-Knoten, an ein, zwei Stellen und die kannst du quasi mit so einem besonderen Schuss deiner Waffe aktivieren und dann wird etwas in der Umgebung wie so zurückgespult in der Zeit. Mhm. Also zum Beispiel eine Brücke ist eingestürzt, du schießt da drauf und die Brücke setzt sich wieder zusammen. Das ist das Einfache, da musst du wirklich nur so Where is Waldo-mäßig diesen Knotenpunkt finden. Aber es gibt nachher auch Dinge, wo du dann so mehrere Knoten hast und dann musst du beispielsweise eine Plattform wie so eine, wie so einen Fahrstuhl benutzen. Also du kannst was zusammenbauen, was eigentlich irgendwie oben liegt und wenn du auf den Knoten drückst, während du auf diesem Vorsprung bist, dann fährt der halt hoch und du hast das Hindernis überwunden. Solche Geschichten passieren hier, aber das war jetzt noch nichts, wo man irgendwie wirklich lange irgendwie knobeln musste oder so.
Mhm. Gibt es irgendwie eine stärkere Identifikation mit dem Hauptcharakter? Irgendwas, was dich da mitreißt? Ist das irgendwie immersiv oder bist du irgendwie emotional angesprochen?
Ja, oder? Ich glaube, das ist bis jetzt so mein einziger ein bisschen Kritikpunkt. Also die Protagonistin, die man spielt, die Reisende, die spricht so super monoton, so ein bisschen roboterhaft. Man ist auch die ganze Zeit, okay, ist es jetzt Mensch oder ist es jetzt kein Mensch? Was ich grundsätzlich aber spannend finde, nur du darfst eben von der Protagonistin keine großen emotionalen Schritte erwarten. Aber die Protagonistin ist nicht das Problem, aber du hast jetzt nicht so den super Anknüpfungspunkt. Also sie reagiert auch auf alles, was da passiert, gar nicht so, wie man es vielleicht erwarten würde, irgendwie entsetzt oder entrüstet, sondern die geht da relativ kühl mit dieser ganzen Situation um. Das Problem ist eher, jetzt sind wir ein bisschen weiter dann gekommen und du hast dann, sage ich mal, bis Stunde 4 noch keine andere Person wirklich gesehen. Du hörst mal eine Stimme, du bist in so einem Wohnkomplex und du kannst durch eine Tür mit jemandem, mit einem Bewohner sprechen oder sowas, aber du siehst niemanden. Und nachher bricht es damit dann doch und du siehst eben andere Charaktere. Und da merkt man dann auch, dass hier technisch ganz schön eingespart wurde, gerade im Vergleich zu einem Silent Hill 2, was da super aussah, was so Gesichtsanimationen angeht. Und hier sind die Gesichtsanimationen leider nicht so gut. Und auch die Animationen, die Körperanimationen, also gerade wenn die so groß zu Gesten ausholen oder sowas, das wirkt alles ein bisschen off. Und leider auch die Sprecher, also gerade andere Sprecher fand ich gar nicht stark. Also denen konnte ich diese Situation nicht abkaufen, denen konnte ich die Dialoge nicht abkaufen. Und alles wirkte so ein bisschen Und ich weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben. Und das ist auch, glaube ich, so das, was ich so aus dem Netz wahrgenommen habe, weil ich mich jetzt auch vorher nochmal umgehört habe, dass halt leider auch gerade, was das Storytelling angeht, das hinten raus wohl leider ein bisschen schwächer wird. Weil bis jetzt bin ich auch da eigentlich bis auf diese Konfrontation mit den NPCs sehr angetan gewesen.
Wenn euch da draußen noch mehr Details zum Ending und generell zu Chronos The New Dawn interessieren, dann haben wir bei Insert Moin auch einen Review-Cast dazu von Anne und Micha bereits zusammengestellt. Der ist am 9. September erschienen und der ist aufgeteilt in eine Stunde Gameplay-Analyse, komplett spoilerfrei und im Anschluss sogar noch ein Spoiler-Teil, also ein kleiner Insert Moin-Nachschlag ist in diesem Cast ebenfalls vorhanden, wo dann die Handlung und das Ending noch diskutiert wird. Das für alle, die bei Patreon oder Steady uns unterstützen. Und ja, welche Überleitung nehme ich? Du hast mir ein, zwei angeboten. Ich nehme mal die mit den Dialogen, die ich so gar nicht abkaufe. Ich habe ja Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles gespielt. Das habe ich mir auch in Japan gekauft als physikalische Version. Nur die Switch 1-Fassung ist wirklich noch physikalisch. Hätte ich zur Switch 2-Variante gegriffen, hätte ich einen Code in a Box bekommen. Das wäre also sehr viel dümmer gewesen, weil dieses Switch 2 Upgrade, das bekommt man einfach so, wenn man die Switch 1 Version einlegt, muss man es nur im eShop anklicken und hat das Ganze dann in wunderbarstem Deutsch. Allerdings, eine der großen Neuerungen von diesem Final Fantasy Tactics Remaster ist, dass es halt jetzt komplett vertont ist, was ich ja sehr, sehr gut finde erstmal. Das macht sehr viel zugänglicher, man muss nicht so viel lesen. Die Übersetzung war im Ursprungsspiel in den 90ern auf der PlayStation 1 auch sehr, sehr rudimentär, teilweise missverständlich und man konnte Sachen gar nicht verstehen. Das ist alles schon durch die PSP-Version eigentlich ausgebügelt worden. Da gab es eine neue englische Übersetzung und das ist auch die Basis jetzt für diese Version, die jetzt auf Switch und aber auch auf Steam zum Beispiel zum ersten Mal auf PC rauskommt. Dort gibt es sogar Maus- und Tastatursteuerung, was für die einen oder anderen interessant sein könnte. Die gibt es bei der Switch-Version witzigerweise nicht. Hätte sich ja jetzt irgendwie angeboten für die Switch 2, aber da geht die Maus nicht. Ist natürlich wunderbar auch so generell steuerbar. Ist ja ein rundenbasiertes Spiel, wo es nicht mal Hexfelder oder sowas gibt. Also es gibt eh nur oben, unten, links und rechts, wenn es dann darum geht, die kleinen Felder auszuwählen. So, und das Ganze hat jetzt eine englische Sprachausgabe und die ist halt so komplett Ja, wie will ich sagen? Also für die meisten Menschen da draußen wird die in Ordnung sein und so, wie sie das erwarten. Wir haben ja auch bei Final Fantasy in dieser Ivalice-Welt, die ist ja auch die, die in Final Fantasy 12 spielt oder in Vagrant Story, das ist ja so ein großes Final Fantasy-Universum, das mal gegründet wurde mit Final Fantasy Tactics, wie gesagt, ist so Standard Medieval, Fantasy, Ritter, Magier, fast schon europäisches Fantasy, möchte ich es nennen. Und trotzdem hat man ja den Zeichenstil natürlich so Anime-esque und Manga-Style. Die Figuren sehen also knuddelig aus und die laufen ja auch immer so auf der Stelle in diesem Taktikspiel. Alles so ein bisschen süß. Und dann ist da diese super bierernste Game of Thrones-eske englische Sprachausgabe, die für mich gar nicht funktioniert. Also das musste ich sofort, nicht sofort, so nach einer halben Stunde habe ich das mit Genuss ausgeschaltet und auf die japanische Sprachausgabe umgestellt, die für mich sehr viel besser passt zu dem, was ich da sehe. Auch von der Sprachmelodie, die benutzt wird, ist da sehr viel mehr Komplexität drin. Also selten habe ich mich so disconnected, wie sagt man auf Deutsch?
Ja,
gar nicht so leicht. Abgetrennt gefühlt.
Abgestöpselt.
Abgestöpselt gefühlt von der Immersion der Welt. Weil das für, also alles, was ich auf den Ohren hatte, war halt Game of Thrones mit merkwürdigen Akzenten halt auch irgendwie, dann halt Englisch aus Afrika, Englisch aus Indien, Englisch aus irgendwie die Arbeiterklasse in England, dann ein amerikanisches Englisch drin. Alles so ein Wirrwarr und das ist irgendwie für mich verrückt gewesen. Da habe ich lieber Japanisch, was ich wahrscheinlich einfach zu wenig verstehe, um es genauso analysieren zu können und auseinanderzunehmen in meinem Kopf. Und dann lese ich dabei die Texte, die hervorragend auf Deutsch, nicht auf Basis der japanischen, aber aufgrund der englischen Version übersetzt wurden. Also die deutschen Texte sind nicht eine Idealübersetzung von dem, was man dann hört. So viel für Japanisch verstehe ich dann leider schon. Aber es sind richtig gut geschriebene deutsche Texte. Das ist die mit Abstand beste und am leichtesten verständlichste deutsche Version von Final Fantasy Tactics, die man bisher spielen konnte. Und das ist, nachdem ich jetzt die Überleitung über diese Sprache genommen habe, auch generell auf diese Version zutreffend. Das ist die zugänglichste und beste Version von Final Fantasy Tactics, die es je gegeben hat. Es ist nicht die kompletteste Version, denn es fehlen ein paar Inhalte, also Charaktere, Side-Stories und auch Jobs, das ist ja ein Kampfsystem, was auf ganz vielen Jobs basiert, die in der War of the Lions PSP-Version eingeführt wurden. Die sind hier jetzt witzigerweise, komischerweise irgendwie nicht drin, da haben sie sich nicht die Arbeit gemacht, sondern das basiert komplett inhaltlich auf dem 1996, glaube ich, oder 97 erschienenen PlayStation 1-Spiel. Das ist übrigens auch mit auf dem Modul enthalten, man kann also auch einfach das Original spielen, kriegt die Textübersetzung von War of the Lions, also die verbesserte Übersetzung, und das Quick-Save-System. Das heißt, man kann immer und überall zwischen den Kämpfen auch mittendrin aufhören und speichern. Was zum Beispiel bei mir auf der Switch jetzt eh nicht so super relevant ist, weil wenn man es am Stück spielt, kann man auch einfach in den Standby-Modus gehen und immer wieder rausgehen, aber man kann auch jederzeit speichern. Aber da kriegt man keine anderen der sonstigen Quality-of-Life-Improvements und der gibt es sehr, sehr viele und sehr, sehr gute. Man sieht jetzt an dem linken Seitenrand zum Beispiel, welcher Charakter als nächstes dran ist. Also zum Beispiel ein Agilitätsboost, der einem dann natürlich mehr Initiative gibt und dann ist man schneller dran. Wird direkt dann visualisiert und du siehst, an welcher Stelle du wieder mit Charakter XY als nächstes in den Kampf weiterziehen kannst oder irgendwie noch einen Support machen kannst. Eine krasse Summon irgendwie auf den Kampf werfen kannst. Das ist extrem hilfreich und das ist etwas, was ich allgemein, das macht ja auch Claire Obscure zum Beispiel, Expedition 33, auch ganz super. Und sowieso diese rundenbasierten Kampfsysteme finde ich schon toll, wenn das transparent da steht und ich weiß, wer ist als nächstes dran und nicht irgendwie so guessen muss, okay, welche Initiative haben jetzt die Gegner, wann komme ich dazwischen, wie ist das genau aufgeteilt, wie fein wird das überhaupt gemacht? Also das ist immer ganz schön zu wissen, dass man genau weiß, wann man wieder dran ist. Das ist das eine. Und dann gibt es noch andere Sachen, nämlich die Charaktere sehen alle relativ gleich aus, beziehungsweise definieren sie sich halt über die Jobs. Wenn jetzt jemand ein Kleriker ist, der Items und so benutzen kann oder Magier und alles. Die Frisuren sind zwar leicht unterschiedlich, aber man konnte schon durcheinander kommen, wer jetzt am Ende wer ist auf den Schlachtfeldern. Und jetzt kann man umschalten zwischen den Namen der Charaktere und der Lebensanzeige. Klingt nach einem super kleinen Detail, aber wer mal Final Fantasy Tactics im Original gespielt hat, weiß genau, was ich meine. So, ach scheiße, das war gar nicht der gut angreifen konnte. Das war doch mein Heiler, verdammte Kacke. Und dann hat man sich so das ganze Spiel kaputt gemacht und da gab es ja keinen Quickload, Quicksave oder sonstiges. Und dann durfte man die Playstation ausmachen und wieder neu anmachen und den Spielstand laden von vor dem Kampf. Mega nervig. Jetzt kann man einfach auf Start auch notfalls drücken und den Kampf zum Beispiel vom Anfang wieder starten. Und dann wird alles wieder zurückgesetzt und man verliert nur die Erfahrung, die man in dem Kampf bis dahin irgendwie verdient hatte. Dann gibt es, genau, den direkten Retry, hatte ich gerade gesagt. Die Berufserklärung, also quasi das Manual, ist im Spiel eingebaut. Das ist nötig, weil es gibt natürlich kein gedrucktes Handbuch mehr. Und das ist aber für dieses Spiel super wichtig, wie zum einen die Welt erklärt wird. Die ist es ja ein Kriegsszenario. Da sind zwei große, oder es ist ein Glaubenskrieg, besser gesagt, der da stattfindet in einer sehr, sehr großen Welt mit sehr viel fremden Wörtern. So fast, wenn man Morrowind gespielt hat und gar nichts von Elder Scrolls weiß, so die Form von Erfahrung, so tausend andere Begriffe für alles und Menschen und Charaktere, die wichtig sind, die nicht erklärt werden, aber es wird fast vorausgesetzt, weil das Handbuch und damals auch die ganze PR in Japan und so, die hat das Ganze super gut erklärt und jetzt wird man das alles nicht verstehen, wenn man das halt nicht hat. Und deswegen ist es im Spiel gut eingebaut in Form von so einem sehr, sehr schön aufbereiteten Landkartenatlas, der einem die Geschichte dieser Welt erklärt und genauso auch die Jobs, die natürlich sehr wichtig sind zu verstehen. Ja, was habe ich noch? Formationen, ganz wichtig, sind auf dem Schlachtfeld direkt zu wählen und nicht mehr auf so einem kleinen Hoverfeld, also wo man jetzt sagt, ich stelle hier meine Nahkämpfer an, dann den Fernkämpfer. Das hat man im Original irgendwie gemacht, so dass es sinnvoll gab, hat dann den Kampf gestartet und dann hat man erst gesehen, wo man wirklich steht auf dem Schlachtfeld und dann gesehen, dass halt irgendwie der Heiler direkt im Einflussbereich ist, von einem gegnerischen Bogenschützen direkt niedergeschossen zu werden. Super nervig. Geht jetzt natürlich dann besser, wenn man weiß, wie es vorher aussieht. Und ansonsten fällt mir jetzt schon wieder auf, dass es ansonsten keine Anpassung gegeben hat, was den Schwierigkeitsgrad angeht schon. Es gibt jetzt Schwierigkeitsgrade, die Damage der Gegner reduzieren oder halt erhöhen, wenn man es schwieriger haben möchte. Aber es wurde keine größerartige Balance gemacht von den Skills. Also Final Fantasy Tactics ist ein Spiel, das kann man sich kaputt grinden. Das heißt, man kann immer wieder in einem Kampf sich so ein paar Gegner übrig lassen und immer wieder die gleichen Aktionen machen und so EP-Farming machen und sich so overleveln zum Beispiel, wenn man es einfacher haben möchte. Da ist es super klassisch. Wenn man aber normal weiterspielt, ist das Spiel eher knackig und dann kommen auch Zufallskämpfe, die super schwer werden und dann gibt's One-Hit-Kills, die mega unfair werden. Und genauso unfair wird man aber auch mit den eigenen Abilities. Also es gibt später zwei, drei Charaktere, die sind super mega stark und können eigentlich in zwei Runden immer jeden Kampf beenden. Also wir reden jetzt so nach 20, 25 Stunden. Und das ist alles auch unangefasst. Das ist nach wie vor so. Und so bleibt Final Fantasy Tactics, um das hier in meinem Mini-Review ganz kurz zu Ende zu führen, für mich halt eigentlich in einem ähnlichen Stadium wie früher, weil es ist erst ein richtig gutes Taktikspiel, wo das Aufleveln von Jobs und allem super mega Spaß macht. Das sind so die ersten 20, 25 Stunden. Und später, in den anderen 20 Stunden, würde ich sagen, ist es ein Story-Game. Was hauptsächlich durch die Welt und die Plot-Twists und die geile, die Entwicklung der ganzen Handlung eher voranschreitet und noch motiviert als mit den Kämpfen, weil die fallen so ein bisschen hinten raus auseinander. Immer, in irgendeiner Form. Es sei denn, man macht es sich absichtlich schwer und nutzt diese ganzen Möglichkeiten, die man in dem Kampfsystem halt hat, nicht aus, dann bleibt es komplett anspruchsvoll, aber auch irgendwie eintönig. Und ich glaube, insgesamt ist das schon eine ganz gute Balance, aber man sollte wissen, dass es nicht so eine einheitliche Spielerfahrung ist. Final Fantasy Tactics ist für mich so ein sehr zweigeteiltes Spiel dahingehend. Aber nach wie vor super erfahrenswert und gut und wer es noch nie gespielt hat, findet hier jetzt echt eine richtig schöne Version, das zum ersten Mal zu erleben.
Es wird ja auch von vielen Final Fantasy Fans so als das beste Final Fantasy bezeichnet. Gerade was halt auch die Geschichte, glaube ich, anbelangt. Ich weiß, damals, als ich das Original gespielt habe, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, war ich tatsächlich richtig enttäuscht. Aber ich glaube, primär, weil ich halt die klassischen JRPGs gerne gespielt habe und mit diesem Strategiekampfsystem, hatten wir, glaube ich, hier schon ein paar Mal, ich bin jetzt nicht der größte Strategiefan, nie so richtig warm geworden bin. Mhm. Das ist echt schade. Die grafische Überarbeitung, die ist ja relativ Wie ist sie so?
Also sie auf den ersten Blick hat sie auch mich enttäuscht, wie viele in Erstreaktionen auch in Social Media sich freie Luft gemacht haben und gesagt haben, hey, was ist das denn? Einfach nur so einen blöden Blur-Filter drüber gelegt über die PlayStation 1-Grafik, das ist ja scheiße. Aber das stimmt nicht ganz. Also zum einen ist die Kompression da auch nicht ganz nett zu dem Ergebnis, was es dann wirklich ist, wenn man es auf YouTube und so anguckt. Also ich finde in Natur und auf einem guten Fernseher, auf einem OLED oder halt auch auf dem Switch 2-Bildschirm, sieht das sehr viel besser aus, als wenn man es so einfach von außen betrachtet. Also es ist schon ein guter Filter, den sie da benutzen. Und ja, es ist leicht unscharf, aber es ist halt auf alles gut angewendet, will ich mal sagen. Also stimmig angewendet. Wenn man mehr hätte machen wollen, hätte man noch ganz andere Sachen anfassen müssen. Das wäre auch wieder komisch gewesen. Und ich habe auch die Classic-Version gestartet. Also ich finde die nicht hübscher als das jetzt in dieser erweiterten Version. Also man dahingehend ist es halt kein Remaster oder doch dahingehend ist es eher ein Remaster, es ist halt definitiv kein Remake. Aber bevor ich irgendwie über den Look sogar irgendwie da kritisiere, das ist halt nie ein schönes Spiel gewesen. Ich verstehe so ein bisschen nicht so richtig, wo die Kritik herkommt. Man spielt das auch nicht für die Optik, dieses Spiel. Das sieht halt eigentlich schon, immer sah das höchstens maximal ein bisschen niedlich aus und ansonsten unübersichtlich und nervig und auch ein bisschen nicht so gut. Und ob das jetzt halt durch diesen Filter so viel besser oder schlechter gemacht wird, finde ich relativ irrelevant für die Gesamterfahrung. Also das fand ich irgendwie auch ein krasser Disconnect zur Spielerbasis, wenn jetzt angefangen wird, sich über die Optik von diesem Remake irgendwie oder dem Remaster aufzuregen. Aber ich verstehe schon, wo es herkommt. Auf den ersten Blick sieht es irgendwie faul aus und gleichzeitig verstehe ich nach ein bisschen Spielen sofort, entweder hätte man halt alles neu gemacht, dann hätte man auch den kompletten Look verändern müssen und dann wären wieder ganz andere Leute super angepisst gewesen, dass es halt gar nicht mehr aussieht wie früher. Also es ist irgendwie gehopst wie gesprungen, du kannst es nicht richtig machen, wenn ein Spiel so einen krassen Kultstatus hat. Und ich glaube, das ist der Weg, den sie gewählt haben, ist schon der richtige. Ich hätte es, glaube ich, genauso gemacht.
Ja, ich glaube, man darf ja den Charme des Originals dann auch nicht zu sehr verändern, ist ja. Und wie du schon gesagt hast, es besticht ja vor allem durch das Spielerische und durch die Story und der große Benefit ist ja jetzt die Sprachausgabe, wenn man dann eben nicht mehr so viel lesen muss. Ja. Cool. Mhm. Auf jeden Fall freut mich, dass dieses fantastische Spiel jetzt eine neue Zielgruppe damit auch erreicht, denen das halt vielleicht zu sperrig war, irgendwie retromäßig rumzufrummeln, um das zum Laufen zu kriegen oder eben dann alles lesen zu müssen. Also finde ich gut. Eins fantastisches, rundenbasiertes Spiel.
Ich habe auch direkt oft an dich gedacht. Ich glaube, das könnte dir auch gefallen.
Ich weiß, ja, ich habe es mir auch besorgt. Ja. Ah, cool. War eins meiner Lieblingsspiele damals tatsächlich. Aber das war so genreprägend. Also das zusammen mit XCOM und so hat mich, glaube ich, zu dem gemacht, der ich bin. So also aus Spieler aus Spielergeschmackssicht, wisst ihr? So dieses rundenbasierte. Da habe ich gemerkt, okay, Brettspiele und rundenbasierte Spiele, das ist so genau meins. Und das war eins dieser Spiele, ja. Und wenn man aber eine schönere Variante davon spielen muss, kann ich immer noch Jeanne d'Arc auf der PSP empfehlen. Das ist richtig schön.
Und ach ja, das hatte ich schon ganz vergessen. Du hast vollkommen recht. Das fand ich damals auch revolutionär gut. Also das stimmt. Und auch, das vielleicht noch als letzte Anmerkung, wer spielerisch komplett länger am Ball bleiben will, also wer nicht irgendwie will, dass das Kampfsystem ab der Hälfte des Spiels auseinanderbricht, dem kann ich nach wie vor Tactics Ogre empfehlen.
Das ist im Discord auch Thema, ja. War das auch ist gerade im, Thema. Soll ich das spielen oder Tactics Ogre?
Also wer auf Gameplay Wert legt, das durchdacht ist bis zum Ende, Tactics Ogre viel besser. Und da ist die Story auch sehr gut. Aber Tactics Ogre hat halt nicht diese geilen Charaktere, Spielwelt und persönliches Drama wie das FF Tactics. So, und jetzt wollte ich aber deine Story hören zu Dreams of Another. Das hast du gespielt. Das ist das Spiel, was wir auf einer der, ich glaube, bei der Jeff Keighley-Sache, ne? Genau, Summer Game Fest gesehen haben.
Da habe ich mich sehr drauf gefreut. Das ist nämlich auch ein ganz, ganz eigener Look. Sieht so ein bisschen so voxelig aus, würde ich sagen. Ja. Also so künstlerischer Voxel-Look, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Also nicht so dieses Minecraft-blockige, sondern so sieht aus wie so ein impressionistisches Gemälde, so in 3D. Ist auch sehr künstlerisch angehaucht, weil das ist nämlich von dem Japaner namens, der Künstlernamen Bayon hat oder Bayun, ich weiß nicht, wie er sich ausspricht, ist so ein Multimedia-Künstler aus Japan, den man vor allem auch kennt wegen seiner Musik von Pixel Junk, Pixel Junk Eden 2. Und der hat jetzt eben auch als Director Dreams of Another gemacht. Also es ist ein Multimedia-Kunstwerk, so kann man es eigentlich sagen. Es ist weniger Spiel, es ist schon so ein bisschen eher eine in die Richtung Walking Sim, also ein multimediales Erlebnis. Aber es hat Gameplay in dem Sinne, dass es ein Ballerspiel ist, bei dem man durchs Ballern nicht zerstört, sondern kreiert. Das ist so der Aufhänger, der Hook gewesen. Dreams of Another hat auch so ein Logo, da sieht man eben diese zwei Personen, die zwei Protagonisten. Ich spoilere jetzt nicht, es ist vor allem ein Story-Erlebnis auch und eben dieses Multimediale. Also man hat einen Soldaten, der nicht schießen möchte. Ja, also so geht es los. Du hast so Soldaten, so Call of Duty Setting. Du bist irgendwie so in Close Combat, Close Quarter Combat, läufst irgendwie durch so einen Flur und dein Kommandant sagt, ja, du kannst kein Soldat sein, wenn du nicht schießt. So. Und deine Waffe funktioniert aber nicht. Und dann gibt's eben dieses Dreams of Another. Dann kommt so eine andere Sequenz. Da sieht man dann, man weiß aber am Anfang noch nicht so genau, ist es die gleiche Person? Ist es irgendwie sein alter Ego? Das bleibt alles so ein bisschen geheimnisvoll natürlich auch. Man hat dann diesen zweiten Protagonisten, der auch im Logo zu sehen ist. Ein junger Mann im Pyjama. So ein richtig schöner gestreifter Pyjama und der läuft dann durch so eine Traumwelt. Also es sieht wirklich auch aus, erinnert vom Namen ja auch so ein bisschen an Dreams, dieses PlayStation-Ding, wo man alles so schwammig um sich herum, alles ist so wie so eine Wolkenstadt. Und der hat dann das gleiche, ich glaube, das ist eine Uzi oder so, die gleiche Waffe des Soldaten. Der sagt dann auch, ja,
das ist eine hier, MP5, aber ja.
Eine MP5, okay, ich kenne mich da nicht so aus. Nimmt diese MP5 von diesen Soldaten, weil er sagt, ich brauche sie ja eh nicht, ich habe eine Hemmung, ich kann nicht schießen, ich will auch nicht schießen, so aus moralischen Gründen oder vielleicht ist es irgendeine unterschwellige Angst, vielleicht irgendein Trauma, was er verarbeiten muss. Wie gesagt, weiß man nicht am Anfang. Und dann nimmt er diese MP5 und läuft durch diese Traumwelt, also ihr oder wir spielen diesen Charakter dann und am Anfang kommt so wie so ein Gedichteinblendung. In jeder Zerstörung liegt auch kreatives Potenzial der Erschaffung oder irgendwie sowas. Ich habe das Zitat jetzt nicht wortwörtlich hier vor mir auf Englisch. Also alles Zerstörung ist immer auch eine Möglichkeit, neu zu schaffen. So, das ist die Prämisse des Spiels, die sich dieser Bayonda gedacht hat. Und dann ballerst du mit deiner MP5 auf diese Wolkenvoxel und dadurch formt sich. Es ist so ein bisschen wie dieses Kranich-Spiel, wie hieß es, wo man auch so eine weiße Welt hatte und dann so Kleckse gemacht hat. Unfinished Sworn, genau, nicht Kranich, sondern Schwan. Daran hat es mich sehr stark erinnert. Man sprotzt quasi hier nicht Farbe, sondern Bullets. Und dann formt sich aus diesen Wolken, wie so ein Bildhauer, nur umgekehrt, formt sich aus einer schwammigen Masse dann ein Gartentor oder ein Baum entsteht. Und man hat halt schon so Umrisse, man erkennt schon, dass man hier irgendwie auf so einem Marktplatz ist oder so. Und dann ballert man da auf diese Voxelmasse und dann formt sich daraus ein Brunnen. Und dann hast du halt, wie bei einer Walking Sim, dann steht da halt auf einmal irgendwie ein Kind und sagt dir was. Und du schießt auf diesen Baum, dann formt sich der Baum und dann fällt mal ein Apfel runter oder keine Ahnung. Und dann gibst du dem Apfel dem Kind und dann gibt er dir einen Schlüssel und dann kannst du durch das nächste Segment. Also arg viel mehr ist es nicht, aber es ist halt ein faszinierendes Erlebnis, weil es halt so anders ist als alles, was man so bisher gespielt hat. Also Unfinished Sworn ist das Einzige, was so vielleicht da rankommt, wo man nichts hat und dann formt sich was. Und gerade dieses Trauma des Soldaten und dann muss man aber im Traum quasi das machen, was er nicht kann, aber dadurch tötet man nicht, sondern kreiert. Das finde ich schon eine sehr, sehr coole
Aussage. Das ist extrem subversiv und sehr realistisch. Genau. Also wer hat das nicht schon mal selber erlebt, dass man in den Träumen auf einmal Dinge macht, die man halt im echten Leben nie machen würde, weil das Unterbewusstsein sie so quasi beschäftigt und irgendwie ad acta legt für einen selbst. Das ist so funktioniert die Psyche des Menschen. Das ist super krass.
Voll gut. Ja. Also ein richtig schönes, faszinierendes Ding, was halt wirklich über unser Medium so ein bisschen hinausgeht, weil es halt wirklich, könnte auch in einem Museum so als Playable Session aufgebaut sein, weißt du, so diesen Charakter hat's. Es ist sehr philosophisch, es ist sehr subtil, aber dann eben halt auch, trotzdem arbeitet es mit unserem Medium, dass es halt Dinge macht, die unser Medium macht, nämlich halt interaktiv da wirklich auch Teil dieses Kunstwerks zu sein und aus diesen Blobs dann was zu formen, das ist schon sehr, sehr cool.
Apropos, hast du denn auch auf der PlayStation 2 VR-Brille das Ganze erlebt? Das ist ja
nee, weil ich habe die PC-Version.
Ah. Ja,
aber es ist in VR sicherlich noch ein krasseres Experience.
Da habe ich richtig Bock drauf, ja.
Also will ich auf jeden Fall weiterspielen und mehr muss man, glaube ich, auch nicht so sagen. Also da lohnt sich jetzt auch nicht, eine ganze Folge zu machen. Dann würde man halt eher so ein Nachschlag, könnte man dazu machen, wenn man jetzt dann danach das Bedürfnis hat, nochmal über diese philosophischen Themen dazu reden. Aber arg viel mehr kann man über das Gameplay-Mechanik nicht erzählen. Deswegen dachte ich, ist eigentlich ideales
Beispiel. Ich bin gerade auf der Steam-Page und da läuft der Trailer, wo man auch den Bayonne halt gerade sieht, der das Spiel ja gemacht hat. Und während er das so macht und Dinge für sein Spiel aufnimmt, geht er halt so durch japanische Vorgärten und Landsachen und nimmt da Soundbites auf und alles. So könnt ihr euch mich vorstellen, wie ich auf Japan erkunde. Ich fühle mich direkt gerade so daran erinnert, wie ich die letzten Wochen verbracht habe. Es ist echt witzig.
Ja. Ja, kostet auch nur 35 Euro, kostet so 35 Euro rum und es gibt es jetzt auch gerade als Bundle mit Pixel Junk Eden 2, weil es halt von dem gleichen Studio ist. Wenn man das sich gönnen möchte, schaut da mal rein.
Was kam jetzt am
10. Oktober raus.
Nee, ich habe nur wieder einen Zug-Gag gemacht, weil du natürlich Fotos von Zügen gemacht hast. Ja, aber voll spannend. Also ich habe das voll verpasst. Ich weiß, dass wir noch drüber geredet haben, als wir diesen Trailer gesehen haben und dass wir irgendwie alle davon fasziniert waren, aber ich habe gar nicht mitgeschnitten, dass das jetzt schon raus ist. Ich glaube, das muss ich mir auch angucken.
Ist auch im Oktober ist auch immer viel los. Also ist jetzt auch nicht der beste Release-Termin dafür wahrscheinlich.
Das stimmt, ja.
Gut, dann kommen wir mal zu den News. Und da hat uns alle Nintendo ein bisschen getrollt mit einem merkwürdigen Video auf den eigenen Kanälen, wo man ein junges Baby sehen kann, das ihre ersten Schritte macht. Dann wurde groß spekuliert.
Gibt's auch alte Babys?
Young Resoli, ja, ältere. Ja, gut, hast du natürlich recht.
An der Stelle. Dieses Unding, warum sagt man, wie alt ist dieses Kind? Und dann sagt jemand 36 Monate. Ich habe nie verstanden, warum das Leute machen.
Weil in der Fachliteratur eher von Monaten und einer schnellen Entwicklung die Rede ist. Und deswegen ist immer ganz entscheidend, ob jetzt ein Kind im 30. oder 36. Monat ist. Geht ja bei der Geburt schon los. Deswegen
aber unter einem Jahr verstehe ich das. So 9 Monate ist mein Kind. Aber ab 17 Monaten mir dann die Last aufzuhalten, dass ich das ausrechnen muss, wie alt dein Kind ist.
Fair, begrüße ich.
Ja. Also bitte abschaffen. Schön. Danke.
Aber ich habe das Gefühl, es geht so bis 36 Monate tatsächlich. Danach hört es sowieso tatsächlich auf. Also ja, die ersten 3 Jahre sind halt ganz entscheidend für die Prägung. Genau, dieses Video, da haben ganz viele spekuliert, ob das irgendwie Young Rosalina ist, ob das zu einem noch neuen Movie-Franchise gehört und alles.
Sieht voll danach aus, genau, so ein Pixar-Movie oder das, was sie halt im Minions-Movie gemacht haben. Ja. Hätte auch sein können, dass es ein Trailer ist für den Mario-Film, für den zweiten.
Ich will ja nicht mich mit falschen Blumen schmücken. mit falschen Pikmin schmücken, aber mir war sofort klar, dass es um das Pikmin-Universum geht. Das hat man doch gehört, Leute.
Ja, an der Musik hat man es gehört.
Das, genau, ich hatte das Gefühl, keiner hat die Musik angemacht.
Doch.
Aber es hatten auch einige.
Auch spekuliert, gell?
Ja, genau. Einige Leute haben schon auch dahingehend spekuliert, aber es war, finde ich, super eindeutig, dass es zumindest in dieses Universum gehört.
Ja, also an der Musik hat man es gehört, aber dann wundert man sich, warum sieht man dann keinen einzigen Pikmin und warum ist es dann ein Animationsfilm? Und wenn es jetzt für ein neues Pikmin-Spiel wäre, warum sieht man dann keine Pikmin, kein Garten, kein gar nichts? So, das war schon ein bisschen verwirrend. Ich habe halt gedacht, okay, vielleicht ist es die Pikmin-Musik auch nur ein Easter Egg, der dann halt im Trailer zum nächsten Mario-Film drin sein könnte. Sowas wäre ja auch denkbar gewesen. Ja.
Und dann hat sich Nintendo mal den Scherz erlaubt, nur über die Nintendo-eigene App zuerst das Rätsel aufzulösen. Also, die wollen FOMO schaffen, dass ihr euch alle die Nintendo-App auf eure Smartphones installiert. Und dort haben sie dann den gleichen Trailer nochmal rausgebracht oder Teaser mit den Pikmin halt, die Dinge bewegen und die da rumlaufen und rund um dieses Baby interagieren. Finde ich, ist eine gelungene Marketingmasche, die ja offensichtlich aufgegangen ist. Deswegen reden wir auch anscheinend gerade drüber. Aber ich finde die Pikmin ja auch süß und freue mich, wenn da irgendwas kommt. Aber was es jetzt dann ganz genau wird, ist immer noch nicht so richtig raus. Oder ob es wirklich nur so eine Kurzfilmvariante ist, um halt Werbung für Pikmin generell zu machen. Ich würde ja mal davon ausgehen, dass es mindestens ein kostenpflichtiges Upgrade von Pikmin 4 gibt für die Switch 2.
Also minimale Hoffnung, es ist Pikmin 4 für die Switch 2. Aber dafür einen ganzen Trailer zu machen, glaube ich nicht. Wie wäre es denn mit dem DLC, der dann gleichzeitig mit dem Switch 2 Upgrade einhergeht?
Ja, für 20 Euro.
Das wäre doch so typisch Nintendo.
Ja, das stimmt. Leider gerade.
Ein Pikmin-Kinofilm fände ich auch mega geil. Ja, das wäre doch richtig cool.
Ja.
Und Pikmin 5 wird es nicht sein. Das glaube ich nicht. so schnell.
Nee, nicht so schnell, genau. Ich habe auch irgendwie das, ich weiß nicht, wie euer Bauchgefühl ist. Wir haben, glaube ich, auch einen Cast gemacht zu Pikmin 4. Ich war ja sehr begeistert von dem Spiel, genau. Und könnt ihr euch gerne anhören. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist sehr an den Leuten vorbeigegangen eher. Es hat noch nicht so das Potenzial ausgeschöpft, für wie gut dieses Spiel eigentlich ist.
Es ist fantastisch, deswegen glaube ich nämlich schon, dass sie da einen Switch 2 Upgrade machen und dann aber halt noch einen Zucker dabei legen, für die, die es schon durch haben, dass man halt nochmal wieder reinschaut, auf jeden Fall. Also ich wette auf DLC mit Switch 2 Upgrade.
Ja.
Wo sie ja sagen, dass sie die Möglichkeiten von Videoinhalten austesten wollten.
Ja,
was immer das
sein.
Heißt, ihrer Nintendo Pictures Company. Aber ja.
Vielleicht ist es ja einfach fertig geworden und dann, oder sie haben es so testweise gemacht und dann war es gut wie fertig halt und dann haben sie es halt rausgehauen, bevor gar nichts mit damit gemacht wird.
Ja. Mich würde auch interessieren, ob das Erfolg hatte, also ob wirklich viele diese Nintendo-App dann auch geladen haben und ob das nachhaltig ist, ob man dann sagt, ach, jetzt gucke ich immer in diese App rein. Also bei mir jetzt nicht funktioniert.
Aber ich habe auch kein Pikmin gespielt. Ich habe es genau deswegen installieren müssen, um es zu überprüfen, weil mir dann jemand gesagt hat, hey, das sind die Pikmin, da sieht man sie, wie sie den Schnuller rumtragen. Und dann hatte ich es jetzt auch endlich mal installiert. Davor dachte ich immer, warum, was will ich mit einer Nintendo-Werbe-App? So.
Ja.
Schon ein cooler Marketing-Trick. Auch die Leute so rätseln zu lassen, finde ich auf jeden Fall, funktioniert immer.
Ja, das stimmt.
Was sagt ihr beide eigentlich dazu, dass Nintendo aus den eigenen neuen Switch 2-Konsolen Inhaltswiedergabegeräte machen kann, die nur noch offline funktionieren, wenn ein Nutzer da draußen, der sich eine Switch 2 gekauft hat und damit die falschen Einkäufe tätigt, dann wird Nintendo ja aktiv, oder wenn man irgendwie in Piracy oder sowas auffällt oder mit Modding, dann wird daraus relativ zeitnah ein Gerät, das nichts mehr abspielen kann, außer Cartridges und die in der Offline-Variante.
Aber nicht in der EU.
Doch, auch in der EU.
Aber es dürfen
das sie passiert, gar nicht. Das passiert auch in der EU. Das wurde durch die neue Euler im Mai aktiviert und das ist auch in Europa passiert. Und es mehren sich die ganzen Erfahrungsberichte über Menschen, die halt Switch 2s kaufen und erst nachhinein merken, dass es sich um Switch 2s handelt, die halt von Nintendo geblockt wurden für die
Online-Aktion. Du meinst, wenn man sie gebraucht kauft, oder wie?
Genau, wenn man sie gebraucht kauft, richtig.
Und wie kann das passieren? Das muss vielleicht noch dazu sagen, wenn man halt irgendwie Homebrew-Kram macht.
Wenn man dann passiert es garantiert, wenn man sich dann irgendwie mit den Online-Servern verbinden würde. Kann aber auch passieren, wenn man zum Beispiel ein Online-Konto kauft von wem anders und dann ein Spiel damit spielt oder einen Key, der als gestohlen gilt, über eine Webseite erwirbt und nicht über den Nintendo eShop und den einlöst, dann kann das genauso passieren. Wo es nicht passiert, ist, wenn man andere eShop-Konten aus anderen Ländern aktiv hat. Also ich habe ja zum Beispiel auch jetzt einen japanischen Account noch zusätzlich und da Punkte gekauft und habe mir so Hollow Knight Silksong für 12 Euro gekauft statt 20. Was bin ich nur für ein Arschloch? Und also das geht und das ist auch nicht verboten, aber das andere halt schon. Und da ist Nintendo jetzt sehr rigoros. Und ich habe mich schon gefragt, inwiefern das eigentlich okay ist. Weil sie machen damit ja jede Menge Elektroschrott, den keiner so richtig mehr haben möchte. Und das mit so einer modernen, total teuren Konsole. Und ich finde, man sollte schon langsam mal darüber diskutieren, ob es nicht irgendeinen Weg geben sollte, dass da nicht ganz so hart durchgegriffen wird und man irgendwie die Möglichkeit zumindest hat, einmal oder zweimal das Ganze irgendwie rückgängig zu machen, damit diese Nintendo Switch 2 Konsolen, gerade bei Leuten, die es dann gebraucht kaufen, irgendwie wieder online zu kriegen.
Ja, so eine Art Strike-System oder sowas wäre halt eigentlich wünschens- und denkbar, ne?
Ja.
Finde ich auch. Also es ist halt, ich frage mich halt vor allen Dingen auch immer, wie oft liegen die damit dann falsch? Also wo passiert es, wo es vielleicht gar nicht angebracht gewesen wäre? Also, dass man irgendwie Piraterie einschränken will, okay. Auch da würde ich sagen, vielleicht ein bisschen zu drastisch der Schritt. Aber auch gerade dann in Fällen, wo es halt vielleicht eben nicht. Ich weiß gar nicht, gibt es dann da irgendwie eine Möglichkeit, dann Kontakt mit Nintendo aufzunehmen?
Ja, es gibt natürlich den Nintendo-Support und dann bist du davon abhängig, wie das Ganze dann halt gelesen wird, aufgefasst wird. Und es gibt auch vereinzelte Berichte von Leuten, die es geschafft haben. Aber die meisten verkaufen halt einfach die gebrickte, so nenne ich es mal, Konsole. Sie spielt halt, wie gesagt, ja noch Cartridges ab. Einfach weiter, was natürlich ein super blöder Dickmove ist in dem Moment, weil die Leute, also zumindest müsste man es dazu schreiben und dann wäre die Konsole halt irgendwie nur noch, was weiß ich, viel, viel weniger wert, weil sie halt nur noch Cartridges abspielt und nicht die Game Keys, ne? Also es ist wirklich komplett offline dann. Es gibt keine Updates, kein gar nichts. Nur Firmware-Updates für die Konsole werden noch runtergeladen. Das ist, also es ist ja auch nicht, Nintendo ist nicht die erste Company, die das macht. Auch Sony hat das ja in ihrer Hochzeit gemacht und Konsolen dann offline geschickt. Microsoft hat das genauso gemacht, wenn man halt mehrfach aufgefallen ist mit über Xbox Live und da die Hardware, also die HDD, die Festplatte vollgepackt hatte mit Schwarzkopien, dann konnte man auch nicht mehr online gehen. Ne, also es ist jetzt nicht super unüblich, aber mich würde trotzdem mal interessieren, wie ihr das seht, wie andere das sehen da draußen. Also lasst uns gerne bei Discord mal drüber diskutieren. Und es gibt ja auch schon einen Lawsuit, also in Brasilien wurde Nintendo jetzt dahingehend verklagt, dass das halt nicht rechtens wäre, weil Menschen eigentlich mit der Hardware, die sie kaufen, machen können, was sie wollen und dann nicht einfach vom normalen Betrieb der Konsole ausgeschlossen werden dürften. Das ist allerdings noch zu keinem Ergebnis gekommen. Nintendo hat sich da jetzt eine Firma beauftragt, sie da zu vertreten in diesem Rechtsstreit. Aber ja, da ist viel in Bewegung und es ist schon ein interessanter Move insgesamt. Also ich fänd halt ein Strike-System deutlich eleganter und auch für das Image von Nintendo natürlich sehr viel wahrender, weil damit fallen sie jetzt natürlich schon sehr negativ insgesamt auf. Und sie hatten ja auch viele Schlagzeilen, die halt ja, die Preise der Switch 2 und die Preiserhöhung und alles, das sind alles ist so ein riesiger Move und selbst ein Reggie Fils-Aimé hat ja gesagt, das ist nicht mehr das Nintendo, was ich kenne, als ich meinen Posten als US-Chef damals an den Nagel gehangen habe. Also interessante Veränderungen, will ich es mal nennen und natürlich irgendwie eine Warnung an euch da draußen, wenn ihr euch eine Switch 2 gebraucht kauft, dass ihr sie auf jeden Fall vorher austestet und einmal online schickt und guckt, ob das geht oder ob da eine Fehlermeldung kommt.
Hm. Ja, stimmt, das macht auch zusätzlich dann noch Angst, sich halt gebrauchte Switch 2s zu kaufen.
Ja.
Ja, keine Ahnung, lässt auf jeden Fall Nachgeschmack da.
Dinge, die man als Marktführer problemlos irgendwie machen kann, habe ich das Gefühl. Dann gibt es einen Scoop von Steven Toteo auf Gamefile. Und zwar hat er herausbekommen, dass Ubisoft ein neues Assassin's Creed gecancelt hat. Und zwar sollte das in der nach dem Civil War, also nach dem Unabhängigkeitskrieg in Amerika spielen. Und man hätte die Rolle übernommen über einen schwarzen Hauptcharakter, der unter anderem dann gegen, also in der Nachkriegszeit dort im Westen hätte das, glaube ich, gespielt von Amerika.
Ja, und ein ehemaliger Sklave war.
Genau, ehemaliger Sklave war, der dann auch sich mit dem Ku-Klux-Klan in irgendeiner Form auseinandersetzt und dagegen geht. Und das war Ubisoft angeblich, so dieser Bericht, dann alles ein zu heißes Thema für die aktuelle politische Situation in Amerika, dass man dieses Development halt eingestellt hat. Und alles, was ich nur denke, ist, das ist genau das Spiel, was Ubisoft braucht und was richtig gut wäre zu machen. WTF.
Das ist absurd, ja. Ein Mensch wird zitiert, also mit geschützter Quelle, too political in a country too unstable to make it short. Also einfach da jetzt nicht Öl ins Feuer gießen zu wollen und bei einem der wichtigsten Märkte dann irgendwie was so polarisiert ist, wo demokratische Partei als Left Extremist dargestellt wird und die Armee in die Städte geschickt werden, weil es ein paar linke Protestaktionen gibt, die gewaltfrei ablaufen. Ich verstehe es schon aus einer wirtschaftlichen Sicht, aber gerade dann wäre es halt wichtig, über dieses Thema nochmal zu sprechen. Aber gut, das ist ja, mein Gott, ist halt auch Ubisoft, die müssen natürlich auch gucken.
Ubisoft hat es halt sowieso schon schwer. Naja, genau, das ist so bescheuert, diese ganze Situation. Also man will nicht tauschen und man schwankt immer so zwischen Mitleid und ihr habt es aber auch nicht anders verdient, ihr Trollos. Also es ist so ganz, ganz divers, auch meine Meinung.
Aber ich hätte dieses Assassin's Creed gerne gespielt.
Ich auch. Ja, voll. Das klingt super spannend, viel interessanter als viele andere Assassin's Creeds, die sie in der Vergangenheit gemacht haben. Ja,
und was ist eigentlich wobei das Amerika hatten wir ja eigentlich schon. Also ich hätte es tatsächlich noch ein bisschen spannender gefunden. Ich bin ja gespannt, was aus Hexen wird. Was ja,
aber das war ja harmlos. Spielt. im Vergleich.
Das war ja harmlos im Vergleich, aber trotzdem hatten wir Amerika in der Zeit quasi schon für ein Assassin's Creed als Setting. Deswegen hätte ich es jetzt spannender gefunden, wenn man schon eben mit diesem Thema, dass man dann in der Nazi-Zeit ein Assassin spielt oder so, weißt du? In der deutschen Kriegszeit, das wäre natürlich ein super spannendes Thema quasi.
Aber das würden sie natürlich noch weniger
machen. Aber gut, aber ja, also wir hatten ja auch diese News mit der Katze und Indiana Jones momentan polarisiert.
Ja, aber
alles. Selbst wenn du eine Katze streichelst.
Ja. Das ist ja super traurig alles. Das kann man, ich kann nur sagen, das darf alles nicht wahr sein.
Vor allem, die Faschisten in den USA, ja, ich nenne sie so, haben sie jetzt ja geschafft, dass sie diese Schere im Kopf jetzt schon etabliert haben, weißt du? Dass ein Spielstudio jetzt schon Angst hat, sowas überhaupt weiterzuentwickeln, aufgrund der Grundlage, dass da jetzt Faschisten an der Macht sind. Das ist halt das Problem an der Geschichte. So, das, finde ich, ist das Krasse, dass der Weg dahin jetzt schon so geebnet ist in so ein diktatorisches Regime, dass selbst ein Spielestudio, was ein Entertainment-Produkt für eine weltweite Audience macht, Angst hat, sowas zu machen, weil es sich dann vielleicht nicht verkauft in diesem großen Land. Das ist halt das Problem an der Geschichte, dass wir jetzt an dem Punkt schon angelangt sind, dass diese Schere im Kopf, bevor die staatliche Zensur überhaupt was machen könnte, da schon ansetzt.
Aber was soll denn passieren? Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre doch ein Verkaufsverbot in Amerika.
Nee, das Schlimmste, was passieren kann, dass halt 50% der Leute sagen, das ist mir zu woke, zu links, weißt du, so, dass man einfach nicht genügend
Markt hat. Das wäre doch nicht schlimm.
Das ist ja aus wirtschaftlicher Sicht das Problem.
Ich weiß gar nicht, ob das, also, wenn, das kann sein, ich will das nicht sagen, dass das nicht der Grund ist, sondern, aber ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass das A, eine krasse Schlagzeilenwerbung und irgendwie auch positiv für die Marke ist und genauso gut auch funktionieren könnte. Und dann wäre eigentlich ein Verkaufsstopp das Schlimmste tatsächlich in Amerika. Und selbst dann wäre ja fast die Neugierde am Rest der Welt doppelt geweckt, dieses Spiel zu spielen. Und dann wäre das am besten verkaufte Assassin's Creed halt in allen anderen Marken. Basti, was sagst du denn? Mach mal Ubisoft eine Feuer unter mir rein.
Ja, ich glaube, also man sieht halt auf jeden Fall, dass Ubisoft, die stehen gerade sehr wackelig da. Also die wissen gar nicht so richtig, wo sie gerade hinsteuern sollen mit ihren Flops, die sie halt eben auch hatten. Und dann eben diese politische Debatte. Und ich meine, wir haben es ja bei Assassin's Creed Shadows auch mit Yasuke gehabt, dass da ja auch eben Shitstorms auf die eingeprasselt sind. Und die, ja, ich glaube, die haben einfach Angst, dass das dann boykottiert wird. Also ich kann mir bei aller Liebe nicht vorstellen, dass es sowas wie ein Verkaufsverbot geben würde für so ein Spiel. Das wäre einfach zu extrem, soweit sind wir noch nicht. Aber ich glaube, dass sie davor halt einfach Angst hatten, dass dann sich genug Leute irgendwie wieder diesem Spiel verschließen und dann im Internet der große Aufschrei und selbst nur die Wahrnehmung davon, die ist ja da, da kann man sich ja nicht vor schützen, selbst wenn man weiß, es ist jetzt nur eine Minderheit, die sich da lautstark drüber beschwert, aber die Wahrnehmung ist eben trotzdem da und drüber diskutiert wird eben trotzdem und ich weiß nicht, ich glaube, die wollen gerade einfach eine ganz, ganz sichere Nummer, wo sie wissen, das funktioniert. Und sie müssen sich keine Sorgen machen.
Du musst ja auch überlegen, was das an Kräften kostet, sowas PR-mäßig zu betreuen. Wenn dann so ein polarisierendes Spiel rauskommt, das ist ja, also allein das ist ja kein ruhiges Fahrwasser, was Ubisoft gerade gebrauchen kann. Die haben da keinen Bock drauf, auch das dann irgendwie zu handeln und zu machen. Und das kann ja in alle Richtungen ausschlagen. Okay. So, das kannst du einfach nicht kontrollieren. Und ich glaube, dass dann die Suits, also die Führungskräfte gesagt haben, nee, gerade unpassend. Wir haben genug brennende Feuer.
Das wird ja, jedes Assassin's Creed ist halt wahnsinnig teuer, weil es halt schon eine große Produktion ist und dann wäre halt die Frage, ob es am Ende die Kosten irgendwie einspielt. Aber was ist denn der sichere Hafen? Was ist denn, was würden wir denn sagen, Ubisoft, macht das doch mal? Weil ich würde sagen, macht genau dieses Spiel. Setzt es auf die eine Karte oder so. Weil aber ich sehe halt nicht diese eine IP, mit der sie ein safes, langweiliges Spiel rausmachen, was aber ein Millionenseller wird. Das haben die gerade gar nicht.
Mit männlichem Hauptcharakter.
Outlaws nochmal mit Han Solo raus.
Ja, genau. Ja, ich weiß es nicht. Kann ich dir auch nicht sagen. Also,
ja, bevor man nichts macht, macht man doch aber halt das dann bitte.
Ja, aber die machen doch jede Menge Assassin's Creed Sachen jetzt. Die haben sich doch jetzt auch gut von den angeblich, also es ist nur ein Gerücht, aber es ist sehr offensichtlich, dass die Saudis ihnen ganz viel Geld gegeben haben, dass sie nochmal ein kostenloses DLC für Mirage rausbringen, was dann da spielt, um einfach ein bisschen, ihr wisst schon, Image zu säubern.
Das nächste schlimme Thema.
Ja.
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich bin einfach dafür, dass wir diesen ganzen Internetdiskurs, wir krempeln den mal um. Weil das, was ja immer vorgeworfen wird, ne, dieses, oh, es ist zu Vogue, ihr wollt hier den Vogue-Virus verbreiten, dass wir da einfach so ein Gegengewicht mal zu liefern. Weil auf der anderen Seite hört man es halt nicht. Ich habe noch unter keinem Spiel, das irgendwie, keine Ahnung, Stellar Blade oder so, großartig den Shitstorm gesehen. Ey, das ist gar nicht Vogue genug, was fällt euch denn ein? Sowas müssen wir mal starten. Also einfach nur, um so ein lautstarkes Gegengewicht auf der anderen Seite halt zu liefern. Klar ist auch da wird auch kritisiert, auch von der anderen Seite und vielleicht manchmal auch überspitzt, auf jeden Fall, aber trotzdem ist eben diese andere Seite immer so lautstark und wenn das jetzt eben dann zu einem Erfolg, sage ich mal, in Anführungszeichen, für die führt, das ist eher das, was mir Sorgen macht. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass man da auch wahrscheinlich lauter
denken müsste. Was würde denn passieren, wenn ein Spielestudio sich gründet und den Ku Klux Klan Simulator oder den AfD-Simulator in der Politik irgendwie rausbringt? Das wäre ja auch eine Form von Gegengewicht. Und wie wäre da dann der Aufschrei?
Aber das Gegengewicht wäre ja dann auch wieder auf der rechten Seite, oder was ist
ja,
das
für ein Simulator? Ja, aber das gibt es ja auch irgendwie nicht. Verstehst du?
Naja, es gibt ja rechtsgelagerte Propagandaspiele. Oder was meinst du jetzt?
Oh, dann schick mir mal die Links dazu. Würde mich mal interessieren. Also nicht aus persönlichem Interesse daran, die
Spiele zu wollen. Aber bist du jetzt auf der antifaschistischen Seite oder bist du auf der rechten Seite? Das habe ich immer noch nicht ganz verstanden.
Ja, tatsächlich, wenn jemand mal so rechte Spiele rausbringen würde, ob das dann ein Problem wäre.
Ja. Also schon.
Gab's auch schon noch Shitstorms darüber und so.
Genau. Ja, klar. Ja. Auch deutsche Entwickler, die so eine Art Spiel gemacht haben, die dann aber eben von Steam geflogen sind. Ich nenne keine Namen absichtlich.
Ja, das finde ich gut. Genau. Alles klar, gut. Schon. Dann muss ich dann nochmal nachgucken, dann ist das an mir vorbeigegangen. Was nicht an mir vorbeigehen wird, ist, was wahrscheinlich an mir vorbeigehen wird, ist das Update, das die französischen Entwickler machen wollen zu Clair Obscur Expedition 33. Das hat jetzt 5 Millionen Sales durchbrochen weltweit. Und es wird ein neues Gebiet entwickelt, wo neue Bosse sind, also so High-End-Content für die ganz dedizierten Spielenden da draußen, die noch unbedingt dieses Universum weiter genießen wollen, auch nach dem Ending und nach allen Kostümen freigespielt. Und dazu zähle ich mich nicht. Aber das Spiel ist ganz hervorragend und definitiv ein Game of the Year Contender. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es mit diesem Entwicklerstudio weitergeht und ob wir vielleicht mehr in dem Universum sehen. Aber ja, ich finde das netten Fanservice. Cool, dass es das geben wird, dieses Update. Aber es wird jetzt nichts für mich persönlich sein. Ich weiß nicht, ob einer von euch da so weit gespielt hat, dass er das konsumieren wird, aber in unserer Community sind sicherlich ein, zwei Leute dabei, die jetzt gerade frohlockend mit der Zunge schnalzen.
Ich finde es vor allen Dingen interessant, dass eben so eine Art Spiel ein Inhaltsupdate bekommt, ein kostenloses, das ja jetzt per se nicht irgendwie auf Live-Service oder auf Dauer nennt sich das denn, aber weitere Durchläufe oder sowas richtig, angelegt ist, ne? Genau, ja. Das finde ich halt interessant, weil reizt mich jetzt auch nicht. Gut, ich bin jetzt auch nicht der absolute Riesen-Clair Obscur-Fan, aber ja, nee. Aber gibt auch wenige Spiele, wo ich das wahrscheinlich nutzen würde.
Eben. Also Bloodborne halt, ne? Wenn da jetzt nochmal was käme, würde ich sofort konsumieren, egal wo das ansetzt.
Ja, ich habe es gerade auf meiner PlayStation installiert. Ich warte nur darauf, dass irgendwann ein Update zu Bloodborne kommt.
Weißt du schon mehr? Kommt jetzt endlich der 60 FPS-Patch?
Das ist Zufall.
Geil. Ja, nicht so schöner Zufall. Manu, wir haben es gespielt. Hyper Light Breaker. Gibt sogar einen Podcast zu, soweit ich weiß, zur Early Access Phase von Hyper Light Breaker. Gestreamt haben wir es auch. Wir fanden es nicht schlecht. Und jetzt ist die Entwicklung allerdings schon als beendet erklärt und es kommt nicht raus und das Indie-Studio hinter dem Ganzen, Hart Machine, hat die Angestellten auch schon entlassen. Wie doof. Ja,
also entlässt Angestellte und beendet die Entwicklung. Ich glaube, sie haben noch nicht alle entlassen. Ein Update soll noch kommen für Hyper Light Breaker, aber das hat man auch schon gemerkt beim Spielen. Das hat irgendwie nicht so richtig gezündet und es macht mich sehr traurig, weil Hyper Light Breaker ja von dem Studio, also von Hard Machine gab es sehr viele schöne Hyper Light Spiele
Drifter
davor.
Hat sehr viel besser funktioniert als Solospiel.
Die haben als Solospiel besser funktioniert und dieser Weg hin zu so einem Live-Service-Multiplayer, hat halt einfach nicht seine Zielgruppe gefunden, was ich fürs Studio sehr schade finde. Für das Spiel tut es mir nicht so leid, weil ich fand es einfach nicht so besonders gut. Ich hätte es jetzt auch nicht gespielt, das hätte man, glaube ich, auch nicht mehr groß retten können. Das hatte halt zu wenig irgendwie Innovation oder zu wenig, was mich so gecatcht hat, um das weiterzumachen.
Der Style hat mir persönlich schon gefallen, aber es war halt überhaupt nichts Eigenständiges. Es war halt aus so vielen aktuellen Sachen, unter anderem halt Fortnite zum Beispiel, zusammengeklickt, nenne ich es mal, und alles so erwartbar, dass es mich jetzt auch so fast gar nicht gereizt hat. Aber es war jetzt nicht inkompetent gemacht oder so, das war schon nee, okay. Ne? Da kommen ganz andere Spiele auf den Markt, die schlechter funktionieren als Hyperlight Breaker jetzt zu dem Zeitpunkt.
Ja. Ja, aber trotzdem sehr schade. Also für mich war generell die Frage, ob sich Hyperlight Breaker nicht auch einfach viel zu sehr von Hyperlight Drifter abgehoben hat. Also das ist ja schon in eine sehr andere Richtung gegangen von der Präsentationsart zur Spielart.
Ja.
Und ich war deshalb auch ehrlich gesagt dann gar nicht mehr neugierig, als ich verstanden habe, was es werden soll. Und ich weiß nicht, ob es da vielen anderen vielleicht auch so ging, leider.
Was hättest du dir gewünscht?
Ich glaube eher, einen klassischen Nachfolger zu Hyper Light Drifter ist natürlich die viel langweiligere Antwort.
Ja.
Aber halt so von der Spielart, sage ich mal. Ne? Jetzt gar nicht, dass es sich irgendwie inhaltlich oder storytechnisch da genau anknüpfen muss, das nicht. Aber halt lieber eher so ein Zelda-artiges, ich mag auch den Pixel-Art von Hyper Light Drifter, keine Ahnung, ist aber schwierig zu beantworten. Es gibt aber ja noch ein anderes Spiel, das die in Entwicklung haben. Ne? Das wäre eher wieder 2D Plattformer Possessors, hieß das. Und es kommt auch noch dieses Jahr. Also mal gucken. Vielleicht ist denen damit ja dann ein bisschen mehr Erfolg vergönnt.
Bei Hades scheint es ja wieder zu funktionieren mit dem klassischen Nachfolger.
Das ist echt witzig. Hätte ich nicht erwartet, dass Hades 2 jetzt so abgeht zum finalen Release. Also ich habe es in der Early Access kurz gespielt und dachte, ja gut, ist halt mehr Hades. So. wird, und dann hätte ich wetten können, dass man sagt, okay, das wird halt gute Wertungen kriegen, wird seine Fans finden für die Leute, die mehr Hades wollen. Aber dass das jetzt als das beste Roguelike aller Zeiten gilt auf einmal, obwohl das ja Hades 1 schon war, das finde ich schon erstaunlich. Also es überall, auch IGN USA hat so eine Liste gemacht, ist besser als der erste Teil und hat überall Platz 1 verdrängt, hat 10er Wertungen gekriegt. Und das ist ja für ein Spiel, was in Early Access Launch schon hatte und jetzt auch nicht so komplett was Neues versucht, ist es schon außergewöhnlich, dass Hades 2 jetzt tatsächlich nochmal diesen Hype kriegt zum Release im Oktober auch noch dazu.
Ich finde es aber irgendwie super stark und cool. Der Hauptcharakter gefällt mir auch viel besser als im ersten Teil. Also bei mir persönliche Identifikation viel höher mit dem, was im Spiel so auch drumherum passiert. Das ist natürlich ein Gameplay-getriebenes Spiel. Aber einfach so vom Ansatz her gefällt es mir tatsächlich jetzt im Nachhinein sogar besser als der erste Teil. Hätte ich jetzt so auch nicht kommen sehen.
Haben wir ja schon mal was für unsere Making a Top 5. Hades 2 ist sicherlich ein heißer Kandidat. Direkt nach What the Sexy Empire 2.
Okay. So. Kommen wir zum Ausblick. In der nächsten Woche gibt es unter anderem vielleicht was zu.
Also Manu, es ist gerade viel in Arbeit. Ja, also Basti und ich spielen ein Spiel, was demnächst auch im Game Pass zum Release dann rauskommt. Da geht es um Bälle und da geht es um Gräben und man schießt Bälle in
Dead or Alive Beach Volleyball.
Da werden wir ziemlich sicher zu casten. Das ist wann genau, wissen wir noch nicht, aber kommt nächste Woche vielleicht unter Umständen vielleicht eine Folge. Dann das wunderbare Anno Pax Romana. Könnte sein, dass ich da vielleicht so eine kleine Preview-Cast-Folge zu mache. Muss man mal gucken. Der Release ist ja noch eine Weile hin. Preview hatten wir ja auch schon auf der Gamescom und so, aber kommt drauf an. Müssen wir mal gucken.
Gloria
ist auf jeden Fall in Arbeit.
Kurz Überblick ja auch gegeben, ich glaube vor
ein, zwei Wochen. Aber vielleicht packen wir das auch in einen Brunch. Muss ich mal gucken, wie tief ich da eintauche. Und es wird ja eine neue Hardware geben nächste Woche, nämlich das ROG Xbox Ally X, was ich mir anschauen können werde. Und mal gucken, je nachdem, wie mich das Gerät begeistert, ob das jetzt eine total andere Experience ist als das Steam Deck, wie Xbox da wirklich, wie nativ sich das anfühlt, weil das ist es ja nicht, ist ja nur ein Windows-Handheld, aber das werden wir uns angucken oder ich werde mir das angucken und dann unter Umständen da auch eine Folge zu machen.
Ich finde, das sagt schon so viel, wenn man sagt, es ist ja nur ein Windows-Handheld.
Ja.
Das Gegenteil wäre so, wenn man es voller Stolz sagt, es ist ja ein Windows-Handheld, also so, als würde das irgendwie mal begeistern.
Nee, das klingt für mich eher ab, also ein Windows-Handheld ist schon für mich so ein bisschen abschreckend, weil Steam Deck hat halt den Vorteil, dass es sich so nativ anfühlt, auch wenn es ja nur ein Linux-Handheld ist, das ist ja eigentlich nicht so viel anders, aber eine Switch 2 ist ja schon nochmal anders von der Experience, aber das, genau deswegen will ich es mir ja anschauen, weil die Xbox-App ja quasi auch direkt startet und so, vielleicht fühlt es sich ja tatsächlich wie ein Xbox-Handheld an, wir werden sehen. Was macht ihr noch so, was spielt ihr? Also ich bei Basti weiß ich, was er spielt.
Ich spiele viel zu zeitraubende Spiele gleichzeitig. Also ich bin ja nächste Woche auch auf der Sim Racing Expo. Dann ist ja auch die Spiel. Da sehen wir uns wahrscheinlich auch, Manu. Dahingehend bin ich beschäftigt. Aber es kommen einige Sachen im Rennspiel-Genre, die spannend werden, worüber ich noch nicht so viel sagen kann. Und auch im Rollenspiel-Genre findet was statt, was ich gerade schon teste, wo sicherlich in 2 Wochen was zu erscheint.
Genau. Nicht erschrecken, die Spielemesse ist erst übernächste Woche.
Genau.
Nicht, dass du zur falschen Woche nach Essen reist. Nee.
Richtig.
Genau, also an der Stelle auch der Hinweis.
Der Polaris.
Polaris ist nämlich vorher, wollte ich sagen.
Genau. Da habe ich mich jetzt nämlich auch endlich mal drum gekümmert. Da werde ich auf jeden Fall auch mal hinmarschieren und mir anschauen, was sich da so getan hat. Aber die mag ich immer sehr gerne.
An alle Hamburger, wenn ihr Basti sehen wollt, geht auf die Polaris. Viel Spaß da. Da war ich letztes Jahr, fand ich sehr, sehr schön. Dieses Jahr spare ich mir das, weil es so nah jetzt an der Essen-Messe ist. Und wenn ihr in Essen seid, dann sagt auf jeden Fall im Discord Bescheid. Ich bin da die ganze Woche auf der Bühne. Das heißt, ihr könnt da jederzeit in Halle 4 kommen. Ich habe da zwischendurch immer wieder Pause zwischen den Moderationen. Also da können wir auf jeden Fall ein kurzes Schwätzchen halten in Halle 4.
Mich findet ihr am Sorcery-Stand. Das ist ein neues Trading Card Game.
Okay, cool. Dann spielen wir da eine Partie. Ich freue mich.
Sehr gerne.
Cool.
Bis dahin.
Schöne Woche noch.
Tschüssi, Goski.
Macht's gut. Ciao.